Liebe Gemeinde, wir befinden uns in der Passionszeit und damit rücken für uns als Christen neben dem Thema Fasten auch wieder Kreuz und Auferstehung in den Blickpunkt. Das Kreuz entwickelte sich über die Jahrhunderte vom unmenschlichen Folterinstrument hin zu einem wichtigen Glaubenssymbol. Für die frühen Christen war das Kreuz ein Siegeszeichen. Und nach wie vor erregt das Kreuz immer wieder Anstoß und führt zu kontroversen Diskussionen. Nachdem ich vor 2 Jahren angefangen habe, mit Hilfe von Jürgen Moltmanns Kreuzestheologie in einem ersten Teil den Versuch zu machen, die theologische Bedeutung der Kreuzigung besser zu verstehen und darzustellen, vor circa einem Jahr diese Betrachtung fortgesetzt habe, indem ich die Auferweckung Jesu mit einbezogen habe, folgt nun heute der 3. Teil mit weiteren Überlegungen zum theologischen Verstehen des vor allem von dem Apostel Paulus geprägten Satzes »Christus für uns gestorben«. Kreuzigung und Auferstehung gehören zum Fundament, zum Kern unseres christlichen Glaubens und unserer Tradition. Wir können dieses Geschehen, vor allem das Kreuzesgeschehen, nicht einfach beiseite schieben oder einfach sagen, die Römer haben Jesus ans Kreuz geschlagen, da ist weiter nichts dahinter. Wir müssen uns als Christen, wenn wir an diesen Jesus glauben, schon sehr sorgfältig damit auseinandersetzen, nach dem theologischen Hintergrund fragen, auch wenn wir zu keinem einheitlichen Ergebnis kommen. Das müssen wir auch nicht, denn es geht hier ja um Hermeneutik, um Auslegung, um das Verstehen, was sich hinter diesem Geschehen verbirgt. Es geht natürlich auch darum, sich um eine Auslegung zu bemühen, die auch Erkenntnisse der letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte mit einschließt. Dies kann auch bedeuten, altkirchliche oder mittelalterliche Auslegungen eventuell hinter oder neben uns stehen zu lassen. Wie kann diese Jesusgeschichte mit allem, was dazugehört, auch das Kreuzesgeschehen, uns heute helfen, unser Leben zu bewältigen, auch in diesen Krisenzeiten? Darum geht es ja eigentlich, darin etwas Hilfreiches zu sehen, ohne die Stellen, die uns zu schwierig erscheinen oder die uns nicht passen, einfach ad acta zu legen. Einige Voraussetzungen, die den meisten bekannt sind, nenne ich noch mal kurz. Sie sind für die heutige Betrachtung wichtig, um theologisch mit dem Verständnis von Kreuz und Auferstehung weiterzukommen. Dazu gehört die Trinitätslehre, die im 4. Jahrhundert formuliert wurde. Oder einfacher gesagt, eine trinitarische Denkweise. Fast jeden Gottesdienst beginnen wir im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott also in dreierlei Gestalt. Das ist biblisch, auch wenn es in der Bibel keine Trinitätslehre gibt. Jedoch wird von Gott gesprochen und von Gottes Geist schon im Alten Testament, vom Sohn Gottes Jesus, der an diversen Stellen von seinem Vater spricht, und vom Geist Gottes oder Heiligen Geist oder der Heiligen Geistkraft im Neuen Testament. Ebenso ist die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre eine Voraussetzung, die besagt, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist, indem er 2 Naturen in sich vereint, die göttliche und die menschliche. Beide seien in Christus unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und unzerteilt erkennbar, hatte das Konzil von Chalcedon schon im Jahr 451 beschlossen. Es ist also eigentlich ein Dogma. Jesus ist folglich einerseits ein Mensch, so wie wir, andererseits trägt er in sich etwas Göttliches. Nach unserem christlichen Verständnis hat Jesus etwas Messianisches. Er ist nach christlicher Interpretation der prophetischen Schriften, vor allem bei Jesaja, der angekündigte Messias. Im zweiten Jesaja-Buch taucht ein Gottesknecht auf, der in vier Gedichten, den Gottesknechtsliedern, betrachtet wird und der in christlicher Perspektive mit Jesus in Verbindung gebracht wird. Diese Lieder stellen einen vollkommenen Jünger Jahwes, also Gottes, vor, der sein Volk sammelt und Licht der Völker ist, der den wahren Glauben predigt, der durch seinen Tod die Sünden des Volkes sühnt und von Gott verherrlicht wird. Das erste Lied in Jesaja 42 beginnt mit: Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter. An ihm habe ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Und einige Verse weiter: Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Im Matthäusevangelium werden Verse aus diesem Lied direkt auf Jesus übertragen. Jesus selbst hat Texte über das Leiden des Knechtes aus dem vierten Gottesknechtslied aufgegriffen und auf sich selbst und seine Sendung angewendet. Zum Beispiel im Lukasevangelium oder im Johannesevangelium. Es heißt in Jesaja 53 unter anderem: Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Diese alten Bilder vom geschlagenen Gottesknecht tauchen im Neuen Testament in den Jesusgeschichten, in den Interpretationen des Kreuzesgeschehens, in den Evangelien und den Paulusbriefen wieder auf. Im Lukasevangelium, ich beziehe mich relativ häufig auf das Lukasevangelium, sagt Jesus kurz vor seiner Gefangennahme zu seinen Jüngern: Ich sage euch, an mir muss sich das Schriftwort erfüllen. Er wurde zu den Verbrechern gerechnet, denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Johannes der Täufer nennt Jesus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Da im Aramäischen dasselbe Wort, Talia heißt es, für Lamm und für Knecht steht, ist es möglich, dass der Täufer dieses Wort absichtlich gebraucht hat, also Knecht. Aber der Evangelist, der Griechisch schrieb, musste sich für eine der Bedeutungen entscheiden und hat sich für Lamm entschieden. Das könnte so sein. Im Lukasevangelium weist Jesus in den Leidensankündigungen wiederholt auf die Propheten hin. In der dritten Leidensankündigungen lesen wir: Jesus versammelte die 12 um sich und sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten und über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. und man wird ihn geißeln und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Doch die 12 verstanden das alles nicht. Der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte. Wir können davon ausgehen, dass auch bei der Interpretation des Kreuzesgeschehens durch Paulus, der die Tora und die Prophetenbücher bestens kannte, die Aussagen der Propheten eine Rolle gespielt haben. Es gibt eine Vielzahl von Textstellen in den Paulusbriefen, in denen Paulus seine Sichtweise darstellt. Im Prinzip sind seine Aussagen miteinander ähnlich und knüpfen an Jesus und Jesaja an. Christus ist für uns gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift, heißt es zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Nun, was bedeutet das heute, im Jahr 2025, für uns? Was könnte es bedeuten? Es gibt wohl nicht die eine Bedeutung, die jede und jeder von uns annehmen oder glauben könnte. Gottes Gegenwart, Gottes Macht und Gottes Liebe im Leiden und Sterben zu entdecken, zu akzeptieren und zu deuten, das war für die Weggefährten Jesu damals schwer und das ist für uns Christen heute schwer, wenn nicht unmöglich. Vielleicht müssen wir das auch nicht, wenigstens nicht so, wie das viele vor uns gemacht haben. Die Worte des Propheten Jesaja stehen so da, ja, unumstößlich. Ebenso die Worte Jesu in den Leidensankündigungen und die Auslegungen des Paulus. Wir selbst jedoch müssen uns irgendwo wiederfinden, einen Weg finden, wie wir selbst damit umgehen. Wenn wir an einen Gott der Liebe glauben, wie er uns im Neuen Testament verkündigt wird, zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und den Satz dazu nehmen, Gott war in Christus, aus dem 2. Korintherbrief, dann können wir uns mit diesen Worten im Hintergrund an Kreuz und Auferstehung annähern und fragen, wie wir dies miteinander verbinden können. Wie können Kreuz und Auferstehung in Verbindung mit Gottes Liebe gebracht werden? Gott ist bedingungslose Liebe, schreibt Jürgen Moltmann, weil er den Schmerz am Widerspruch des Menschen auf sich nimmt und den Widerspruch nicht zornig niederschlägt. Gott leidet, Gott lässt sich kreuzigen und wird gekreuzigt und vollendet darin seine bedingungslose und hoffnungsvolle Liebe. Die Kreuzigung Jesu ist die Konsequenz und Folge seines Lebens und Wirkens. Die Feindesliebe, die Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat, praktiziert er nun selbst, indem er sich gefangen nehmen lässt, als einer, der nichts Böses getan hat, sondern der die Feindschaft der Pharisäer auf sich gezogen hat, weil er sich an die Seite der Ausgestoßenen gestellt hat. Jesus widerspricht in seiner Lehre, seinen Gleichnissen, seinen Heilungen, in vielerlei Hinsicht den zu seiner Zeit geltenden sozialen Normen und Regeln. Jesus wird vorgeworfen, dass er sich mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzt. An einer anderen Stelle wird er zur Rede gestellt, weil seine Jünger das Sabbatgebot nicht einhalten. Und Jesus selbst heilt auch am Sabbat, womit er Anstoß bei den Pharisäern erregt. Jesu Leben ist geprägt von Liebe und Barmherzigkeit, vor allem gegenüber denjenigen, die in der damaligen Gesellschaft zu den Außenseitern gehörten. Zöllner, Kranke, Arme. Schon bei seiner Geburt hatten die Hirten, die ebenfalls zu den Unterprivilegierten gehörten, das Vorrecht, ihn in der Krippe als Erste zu sehen. Auf der einen Seite hören Jesus in seinem Wirken immer wieder große Menschenmengen zu, strömen zu ihm. Auf der anderen Seite wird er von Schriftgelehrten und Pharisäern immer wieder angegriffen und zur Rede gestellt. Weil er so redet, weil er den Menschen das Reich Gottes verkündigt, so wie er es versteht, weshalb die Menschen eben zu ihm kommen. Und es scheint Jesus klar gewesen zu sein, dass er diesen Weg zum Kreuz, zu diesem grausamen Foltertod gehen musste, wie er selbst an mehreren Stellen sagt. In allen drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, hat der Tod Jesu am Kreuz auch eine kosmische Dimension. Auch wenn jeder Evangelist ihn etwas anders beschreibt. Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde, das entspricht heute 15 Uhr, der Stunde seines Todes. Die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. So wird es dargestellt. Bei Matthäus bebte noch die Erde und die Gräber öffneten sich. Der Tempelvorhang trennte den Tempelraum vom Allerheiligsten. Die Evangelien stellen einen Zusammenhang her zwischen dem Tod Jesu und der Öffnung des Allerheiligsten, das nur dem Hohepriester am Versöhnungstag vorbehalten war. Der Hebräerbrief greift dieses Geschehen auf und deutet es so, dass Jesus als wahrer Hohepriester der Gemeinde den Weg zum Allerheiligsten bahnt. Am Kreuz sagt Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz wird also zum Ende aller Vergeltungsmaßnahmen Gottes. Gott hätte allen Grund gehabt, nach dem Motto Auge um Auge, diese Bosheit der Menschen zu vergelten, zu bestrafen. Gott jedoch durchbricht den Vergeltungsmechanismus des Bösen, indem er nicht zurückschlägt, sondern sich hingibt. Die Ungerechtigkeit, die Gott in Jesus angetan wurde, wurde von Gott nicht bestraft, sondern Gott antwortet mit der Auferweckung Jesu. Es ist eine Friedensbotschaft und eine Liebesbotschaft im Sinne von Agape, die vom Kreuz ausgeht. Die Liebe Gottes siegt über Feindschaft und Hass. Deshalb kann Paulus im 2. Korintherbrief auch schreiben: Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute. Diese versöhnende Botschaft Gottes, Gottes Liebe, geht von Kreuz und Auferstehung aus. Nicht Sühne, sondern Versöhnung. Die Liebe Gottes überwindet den Hass der Menschen. Die Macht der Liebe überwindet das Böse der Menschen. Man kann sie kreuzigen, die Liebe, aber sie erfüllt sich gerade darin und sie wird darin zur Feindesliebe. Jesus zeigt diese Liebe in vollendeter Form und auch deshalb lässt der Evangelist Johannes Jesus sagen: Es ist vollbracht. Wie könnte sich nun die Liebe Gottes in meinem Leben zeigen? Oder welche Bedeutung könnte diese Liebe für mein Leben haben? Grundsätzlich ist es wohl so, dass der Glaube immer an die eigene Existenz gebunden und Gottes Liebe an den Glauben geknüpft ist. Gottes Liebe zeigt sich im Umgang von mir mit anderen und von anderen mit mir. Gottes Liebe wird mir manchmal über andere Menschen geschenkt und Gottes Liebe kann sich auch darin zeigen, dass mir etwas im Vertrauen auf Gott gelingt. Der Gedanke an das Kreuz Christi kann mir insbesondere in schwierigen Situationen bis hin zum Leiden helfen. Das kann ich selbst so nur deshalb sagen, weil ich weiß, dass Menschen in existenzieller Not aus der eigenen Familie und auch andere, wo das Leben in Gefahr war, im Glauben Hilfe erfahren haben. Und Hilfe im Glauben zu erfahren, ist wohl nichts anderes als Gottes Liebe zu spüren. Doch Gott ist und bleibt unverfügbar. Wir können nicht über Gott verfügen. Dietrich Bonhoeffer hat in einer existenziellen Notlage im Gefängnis Überlegungen zum Kreuz angestellt, die deshalb so bedeutsam sind, weil darin seine eigenen existenziellen Erfahrungen eingeflossen sind und dies keine rein theoretischen Gedanken sind. Schon in seinem Buch Nachfolge hatte er formuliert, dass eine Erkenntnis nicht getrennt werden kann von der Existenz, in der sie gewonnen ist. Eine Existenz kann nicht getrennt werden von der, eine Erkenntnis kann nicht getrennt werden von der Existenz, in der sie gewonnen ist. Das heißt, eine Erkenntnis, gerade auch wenn es um die Existenz geht, ist an die Situation gebunden, in der ein Mensch sich befindet. Diese Einsicht gilt gerade auch für Gotteserfahrungen. Die theologische Basis für Bonhoeffers Überlegungen über das Kreuz sind mehrere Bibelstellen, eine davon im Matthäusevangelium, wo Jesus Besessene heilt und der Evangelist den Satz aus dem vierten Gottesknechtslied aus Jesaja 53 anfügt. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheiten getragen. Für Bonhoeffer macht dieser Vers ganz deutlich, dass Christus nicht hilft Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit, seines Leidens. Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes. Nur der leidende Gott kann helfen, schreibt er weiter. Diese biblische Perspektive steht für Bonhoeffer im direkten Gegensatz zur typisch menschlich-religiösen Vorstellung eines Gottes, der in einer Notsituation plötzlich aus seiner Verborgenheit heraustritt und aufgrund seiner Allmacht rettend eingreift. Eine derartige Gottesvorstellung hält Bonhoeffer für falsch. Die Ohnmacht Gottes liegt für Bonhoeffer im Kreuz begründet. Und darin offenbart sich für ihn das biblische Gottesbild. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Für mich folgt daraus, diese Ohnmacht Gottes in der Welt dreht sich um in die Macht der Liebe, die von Gott ausgeht. Die Macht der Liebe ist die einzige Macht, die Feindschaft wirklich überwinden und Brücken bauen kann und die zu einem gerechten Frieden und echter Versöhnung unter den Menschen führen kann. Für mich ist das Kreuz zu einem Symbol geworden, in dem letztendlich das irdische Leben von Jesus seine Vollendung findet, wie auch der Evangelist Johannes deutlich macht. Kreuz und Auferstehung stehen bei mir für Gottes Liebe und Versöhnung, für die Überwindung von Hass und für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Amen.